Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemachern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür haben wir heute einen ganz besonderen Gast zum zweiten Mal in unserem Podcast, nämlich Robert Reschenjok. Ich hoffe, ich habe es jetzt mal richtig ausgesprochen.
Perfekt.
Im ersten Podcast habe ich das,
Christian,
habe ich das
sehr gut.
Nicht richtig gemacht, von daher war mir das wichtig. Du bist CEO des Tartin Institute for Strategy Activation und da haben wir auch schon sehr, sehr viele Berührungspunkte. Und den letzten Podcast, nämlich Folge 55 aus dem Oktober, die ging auch um das Thema Strategieaktivierung. Mhm. Heute geht es um was nicht ganz anderes, sondern um einen Teil davon, denn nämlich du hast ein wunderbares Buch geschrieben und auch ein wirklich wahnsinnig großes Buch, wie man hier so sieht. Wir haben es hier extra mal auf den Tisch gepackt. Das große Buch der Strategie erschien im Walen Verlag und ich muss wirklich sagen, selten, also ich stehe ja auch auf sehr ästhetische Dinge und wir wollen uns heute mal, und in diesem Buch sind einfach wahnsinnig viel, ihr macht ja Strategieaktivierung und Vermittlung sehr bildhaft. Und
ja.
Das wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten. Es geht um Storytelling, geht natürlich um das Buch und geht natürlich auch um das, was ihr da so genau tut. Aber nochmal ganz kurz für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, haben wir nochmal ein paar Eckpunkte zu deiner Person, lieber Robert. Also du bist bei einer renommierten Kommunikationsberatung, damals Curtis Clevis, gestartet, warst dort 8 Jahre und zum Schluss Business Director von Ketchum Pleum. Für alle, die so ein bisschen im Kommunikationsumfeld unterwegs sind, sagt das natürlich was. Damals absoluter Platzhirsch. Warst danach 4 Jahre MD bei Emanate PR und selbstständig bist du seit 2015 und 2018 bist du dann CEO des Tartin Institute for Strategy Activation.
Sogar schon seit 2012.
Seit 2012?
Ja.
Oh, ja, hier, guck mal, zweite Mal vorgestellt und dann noch falsch. Okay, aber haben wir sofort korrigiert. Und ja, wenn du aus der eigenen Erfahrung jetzt nochmal sprichst, ne, was ist so das ganz Entscheidende, wenn es darum geht, Strategien zu vermitteln und die Leute dazu zu bringen, die nicht nur gut zu finden, sondern da auch mitzumachen?
Also ich finde, am schönsten bringt es der Satz auf den Punkt, die Strategie ist im besten aller Fälle eine spannende Geschichte, die ein Unternehmen über seine eigene Zukunft erzählt.
Mhm.
Und Geschichten sind das, was Menschen bewegen. Geschichten werden auch weitererzählt. Und die Fakten, die strategischen Details, die Szenarien, die Analysen, die werden eingeflochten in so eine Geschichte.
Mhm.
Und ich glaube, das ist der ganz zentrale Punkt. Und was wir auch gemerkt haben, Menschen lassen sich viel intensiver und leichter aktivieren über Negatives.
Mhm.
Also, und ich meine jetzt gar nicht mal den Case of Urgency, sondern eigentlich eine wirklich ernsthafte Selbstreflexion, Mensch, was läuft bei uns eigentlich nicht so doll? Mhm. Wo sind denn eigentlich auch Themen, wo wir uns in der Organisation das Leben vielleicht unnötig schwer machen?
Mhm.
Und das zu adressieren, und das sieht man auch in unserem großen Buch der Strategie, das in unseren Big Picture eben nicht nur die helle Seite, sondern auch die Dark Side gezeigt wird.
Mhm.
Und die Leute sagen dann, Mensch, cool, dass das jetzt mal auch offen adressiert wird, angesprochen wird.
Dass es mal jemand wirklich sagt, ne, wie es ist.
Also ich nenne jetzt keine Namen, aber wir hatten zum Beispiel ein Projekt, das liegt auch jetzt schon ein paar Jahre zurück, Fusion, Telekommunikationsbranche. Und das Unternehmen, das dort fusioniert hat, ein weiteres Unternehmen aufgekauft hat, das kam gerade aus einer anderen Markenintegration.
Mhm.
Und die lief total daneben. Mhm. Und es gab auf dem Big Picture eine Szene, wie auf einer Baustelle im Sturm, im Regen, Leute mit dem Logo, das neue Logo auf den Laster gehoben haben oder gelenkt haben und der Kran hat es dann daneben in den Dreck fallen lassen und oben drüber schwebte ein Manager in so einer Yoga-Pose, in einer Blase, und über allem. Und dieses Bild hat so viel Ehrgeiz geweckt in der Organisation, bei der nächsten Fusion, die jetzt in dem Moment anstand, da machen wir es anders und da überlegen wir auch mal, was lief denn eigentlich beim letzten Mal nicht so gut, was können wir daraus lernen? Und in dem Sinne ist eben Strategie auch immer ein Thema, wo man sagen kann, eine Chance besser zu werden, weil man ja auch gemeinsam eine bessere Zukunft anstrebt.
Absolut. Und Geschichten kann man natürlich auch toll erzählen, wenn sie in Büchern geschrieben sind. Und du hast schon angesprochen, Big Picture, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und ich glaube auch ein Grund für das Format, warum es dann auch das große Buch geworden ist, sind eure Big Picture. Aber vielleicht mal so ein bisschen, ne, das fällt jetzt hier schon fast so aus dem Bildrahmen. Magst du das mal so ein bisschen erklären, was wir wirklich konkret hier drin finden können in eurem Buch? Oder in deinem Buch.
Ja, also was man dort findet, sind insgesamt 11 Porträts von Vorständen oder von Verantwortlichen für Transformation, für Strategie, Umsetzung oder auch Entwicklung in Unternehmen, die davon berichten, vor welchen Herausforderungen sie standen, wie sie darauf gekommen sind, genau die Richtung jetzt für ihre Organisation einzuschlagen und die auch alle in diesen jeweiligen Prozessen begleitet haben mit einem Big Picture.
Also in Real Cases sozusagen.
Sind Real Cases, sind alles Real Cases. Und was ich bei dem Schreiben des Buches super fand, wir haben natürlich ich habe mit jedem einzelnen Vorstand, Verantwortlichen ein Interview geführt und wir haben da dann die Big Pictures wieder rausgeholt. Ja. Und zum Teil bei Infineon lag das Projekt 14 Jahre zurück. Ja. Also 14 Jahre und wir waren sofort wieder im Thema. Wir hatten das Big Picture vor uns, haben da uns drüber gebeugt und dann kamen alle Punkte wieder in den Kopf. Und das möchte ich mal erleben. Welcher Mensch in dieser Welt erinnert sich an eine PowerPoint mit irgendwelchen strategischen Bullet Points, die 14 Jahre zurückliegt?
Absolut.
Ja, absolut. Und das ist sicherlich eine Riesenstärke. Mhm. Wenn man einmal diese Geschichte visualisiert, erlebt hat, sich gegenseitig erzählt hat, bleibt über 90% in den Köpfen hängen. Und das über Jahre, Jahrzehnte, wie wir in dem Fall gesehen haben. Und das war für mich auch und auch für die Interviewpartner haben viele gespiegelt. Ein ganz schönes Gefühl, jetzt nochmal in diese Zeit zurückzugehen. Ja, und zu sehen, Stefan Ermisch zum Beispiel, da haben wir diesen Prozess begleitet, HSH Nordbank, wirklich mehr als am Abgrund. Heute Hamburg Commercial Bank gehört zu den 500 wertvollsten Banken der Welt. Und der Stefan, ein ganz spannendes Interview, der ist natürlich da einen krassen Ritt durchgegangen. Wir durften da mit aktivieren. Und er sagt dann auch so schön in einem Interview, und dieses Bild in der Naivität nicht zu übertreffen, ja, das hat aber geholfen. Und vor allem am Schluss, als wir gemerkt haben, alles, was da gemalt ist, haben wir dann geschafft. Das hat ein echtes Gefühl von Stolz und Zugehörigkeit erzeugt. Und was ich daran toll finde, ich meine, wir bewegen uns ja in dem Bereich, den die Menschen als Change Management beschreiben. Change wird sichtbar. Man sieht, da kommen wir her, das waren die Herausforderungen, da haben wir uns das Leben schwer gemacht, das waren die Schritte, die wir beschlossen haben, daran wussten wir schon, da werden wir erkennen, wenn wir erfolgreich sind und auf einmal merkt man, es hat geklappt. Also das ist eigentlich immer wunderschön.
Absolut toll, also von daher, vielleicht blenden wir auch nochmal eins der Big Picture oder sowas ein, aber für alle, die da nochmal reinschauen, das ist wirklich sehr bunt und bildhaft. Also ich sag mal, das taugt auch zum Coffee Table Book, also auch vom Format her, auch weil es wirklich Spaß macht, sich das einfach anzugucken, da braucht man auch mal ein bisschen Zeit. Das ist ein Storytelling-Ansatz, ne? Das ist das Kernstück eigentlich, wirklich Geschichte erzählen und die zu visualisieren, also praktisch schon so eine Graphic Novel. Und jetzt arbeiten wir ja auch in dem einen oder anderen Prozess mal zusammen. Da kommt jetzt bei uns so ein Strategy-Frame raus, der hilft ja auch schon, ein bisschen zu ordnen und zu visualisieren. Aber was braucht es denn, wenn ich diese Geschichte wirklich aufbauen will? Also wie baue ich die Geschichte? Erfinde ich mir jetzt einfach irgendwas? Und Hauptsache bunt, Hauptsache Segel, ne? So der Klassiker. Ja. Wie geht ihr daran?
Also wir haben einen 100% inhaltlich getriebenen Ansatz. Also das heißt, es gibt kein einziges Meeting, keinen einzigen Workshop, wo wir irgendwie sagen, hey, jetzt komm, jetzt werden wir mal kreativ, was wollen wir malen, wie könnte das denn aussehen? Ja. Es gibt auch nichts, was häufig in dem Kontext verwendet wird, so Graphic Recording. Ja, also irgendwie drei Vorstände unterhalten sich, einer zeichnet im Hintergrund mit. Warum? Also ganz konkret, nehmen wir mal an, so ein Strategiegespräch wird vom Graphic Recorder begleitet und dann sagt irgendwie mal einer der Vorstände, und da müssen wir doch mal den Pink Elephant ansprechen, der hier im Raum steht. Und dann kommt dieser Elefant auf die Karte und hat nichts mit der Strategie, sondern ist aus diesem Augenblick entstanden. Unser Ansatz funktioniert komplett anders. Wir fragen am Anfang, und allein die Frage ist, ehrlich gesagt, schon wertvoll, kann ich auch jedem empfehlen. Wer sind die 30 wichtigsten Menschen, die wir unbedingt brauchen, um diese Strategie auf die Straße zu bringen? Und wir führen mit allen 30 Einzelgespräche entlang eines Fragebogens, der so konstruiert ist, dass er schon die Grundstruktur in sich trägt, wie man eine Geschichte erzählt.
Okay.
Und das wird anonymisiert und dann verglichen. So, und am Ergebnis hat man zwei Themen. Einmal eine sogenannte Heat-Analyse, muss man sich vorstellen wie eine klassische PowerPoint, wo man tatsächlich in die Köpfe von den 30 Menschen reinschauen kann, die aus Sicht der Unternehmensführung die wichtigsten sind für die Umsetzung. Und man sieht dann die Heat-Polls, wo sind wir schon total aligned, also wirklich Heat is on, alle gleiche Richtung, sagen das Gleiche, meinen das Gleiche. Und wo gibt es eventuell eher blaue Felder, wo vielleicht die ähnlichen Buzzwords benutzt werden, Kundenorientierung, Digitalisierung, Best Place to Work, Talente, bla bla bla, aber ganz unterschiedliche Sachen gemeint sind. Und das Spannende ist, diese unterschiedlich gemeinten Sachen, die sind alle nicht falsch, die sind alle richtig und deshalb so gefährlich. Weil jeder rennt unter dem Schlagwort los, tut das, was er für richtig hält, was auch für sich genommen vielleicht sogar richtig ist. Aber es sind ganz konträre Dinge, die da angestoßen werden. Und das ist eine der großen Mehrwerte dieser Big-Picture-Methode, dass eben am Ende bei der Heat-Analyse man sich die Frage stellt, okay, es gibt hier offensichtlich eine Variante von Optionen, was wir tun könnten, auf was wollen wir uns fokussieren und das wird auf das Bild gezeichnet und damit ist sozusagen das Alignment nicht nur hier mit wir schwören und hier sind drei Bullets, dass wir uns geeinigt haben.
Noch mal eine Runde.
Hier ist tatsächlich dann ein festgegebenes Big Picture, an dem man sich dann navigiert, um die Strategie umzusetzen.
Sehr schön. Jetzt hast du in dem Buch ja nicht nur einfach eine Ansammlung dieser ganzen Big Picture, sondern du hast gesagt, ne, du hast mit den Menschen, mit denen ihr es damals gemacht habt, auch gesprochen und porträtierst die auch, auch im Style der Big Picture Karten. Das finde ich sehr, sehr schön. Wie repräsentieren diese Menschen für dich denn auch die Kernbotschaften? Ne? Also sind das auch persönliche Geschichten, die sie da wirklich dann stark damit verbinden?
Total. Also ich bin ein bisschen Fan auch meiner Kunden, muss ich ganz offen sagen, weil das sind alles Menschen, die brennen sehr stark für das, was sie tun. Und die machen das auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist ein Role Model, so wie es der CEO X gemacht hat, so müssen es jetzt alle machen, sondern das Thema Authentizität ist da, glaube ich, das Entscheidende.
Absolut, ja.
Und da sind auch einige Wiederholungstäter. Ich habe einen Kunden, der auch hier mit drin ist, der hat mit uns schon 5 Big Pictures gemacht.
Okay. Ja.
Immer wieder, wenn er gemerkt hat, jetzt muss ich Menschen mitnehmen, um meine Ziele schneller zu erreichen.
Das muss nicht immer nur die Unternehmensstrategie sein, ne?
Genau. Das war mal nur das Thema Innovation, das Thema Nachhaltigkeit, natürlich auch die Wachstumsstrategie. Mit dem hatten wir damals auch beim anderen Kundenkontext auch die Fusion gemacht in der Mobilfunkbranche. Also das sind unterschiedlichste Themen. Das, was er zum Beispiel immer sagt, und das finde ich einen großartigen Satz, er sagt, es geht darum, mit ganz normalen Menschen, so wie du es bist, wie ich es bin, Außergewöhnliches zu erreichen. Und um das zu schaffen, und das ist vielleicht schon eine Antwort auf die Frage, warum Martin Luther hier auftaucht. Habe ich ja nicht betreut persönlich, aber ganz normale Menschen erreichen, eine lateinische Bibel übersetzen ins Deutsche, dass es auf einmal jeder verstehen kann. Themen in Frage stellen, die über Jahrtausende nicht in Frage gestellt wurden und neue Antworten, die in Stein gemeißelt waren, und neue Antworten zu finden, ohne jetzt alles kaputt zu machen, sondern da evolutionär weiterzukommen. Deshalb fand ich Luther schon immer total spannend. Und gut, ich bin auch Historiker von der Uni-Ausbildung her. Deshalb hatte ich da auch ein bisschen mit zu tun und so weiter. Aber genau das war so der Gedanke. Also was treibt Menschen, die wirklich Veränderungen realisieren, die Strategie zum Erfolg führen? Wie nehmen die anderen Menschen mit? Weil eines wird man ganz schnell feststellen, wenn es nicht gerade eine Portfoliostrategie ist, wo ich einfach sage, verkaufen und dazukaufen und alles wurscht, Menschen brauche ich nicht. Wenn ich die Menschen habe, wenn ich Follower gewinne für meine Idee über die Zukunft, dann wird vieles schneller, einfacher gehen und man wird seine Ziele auch erreichen. Und das ist leider, bei der Strategie gibt es halt Zahlen, 7 von 10 Strategien erreichen nicht die gesetzten Erwartungen. Das ist halt der Regelfall, dass es nicht funktioniert. Und hier ist ein Angebot zumindest,
das ein bisschen anders zu machen.
Läuft.
Genau, also den Ansatz verfolgen wir ja auch so ein bisschen. Und ich sage immer so gerne, es geht gar nicht darum, hier die ausgefeiltetste Strategie zu haben aus der Kristallkugel. Aber die Leute, die sie gemeinsam gebaut haben, die da wirklich dran glauben, die dann gemeinsam in die richtige Richtung laufen und dann vielleicht noch besser mit einem Bild, das sie dann auch noch besser erklären können in die Mannschaft, das ist 1000-mal mehr wert.
Und da muss ich auch mal an der Stelle kurze Werbung an deine Seite geben, mit Framework. Mit Strategy Frame meine ich, was wir da schon merken in unseren Interviews, der Grad an Klarheit und Übereinstimmung und auch das Maß, in dem, sag ich mal, die wichtigen Themen, die den Markt bestimmen, mit berücksichtigt sind. Das ist merkt man absolut, ja, ob wir hier einen Kunden aus dem Strategy-Frame-Kontext haben oder aus einem normalen Strategie-Kontext. Mhm. Und ich glaube, es hängt einfach auch hier, wir arbeiten ja auch hier sehr digital gestützt, wir beide, daran, dass man, also wenn man sich einmal, sag ich mal, die wichtigsten Eckpunkte da reinprogrammiert hat, dann arbeitet man die halt auch ab. Ja?
Genau.
Und oft wird es bei klassischen Prozessen dann halt nicht so berücksichtigt.
Ja? Vergessen. Ja. Eigentlich der Wahnsinn, ne?
Und, ja, der Wahnsinn.
Genau. Dann hat man teuer bezahlte Berater und die wichtigsten Dinge werden dann doch vergessen. Das ist irgendwie dann ein bisschen schade. Jetzt, also Luther sozusagen ist der Opener, finde ich sehr, sehr schön. Aber Lernen von den Besten ist ja auch so ein bisschen das Beispiel. Und du hast auch Beispiele wie E.ON, die Allianz zum Beispiel hier mit drin, ne? Das sind jetzt aber alles ganz schön große Sachen. Jetzt bin ich ja auch eher im Kontext mal so mittelständisch unterwegs, ne? Wie kriegt man das denn jetzt in so einen mittelständischen, ja, vielleicht Startup will ich gar nicht mal sagen, aber so mittelständische Unternehmen haben ja auch, ich sag mal, sehr, sehr geprägte Bilder dann auch sprachlich,
ja,
ne?
Ja.
Was können die davon lernen und wie kann man die hier mitnehmen?
Also wir arbeiten von groß bis klein. Mhm. Ja, also auch in dem Buch ist zum Beispiel der PV-Bankenprüferband Deutschland, 170 Mitarbeitende.
Ah, ja, okay.
Unser aktuell kleinster Kunde, den wir betreuen, ist Deutsche Rundfunkarchiv mit 75 Mitarbeitenden. Mhm. Also man kann auch im kleinen Rahmen das genauso tun. Mhm. Es ist natürlich die Herausforderung in den Konzernen, wenn es darum geht, zum Teil über 100.000 Menschen auf eine neue Strategie einzuschwören. Da ist natürlich so ein Hebel wahnsinnig hilfreich. Und das, was ich natürlich in Gesprächen höre, mit kleineren Kunden, die sagen natürlich, ja gut, ja, da muss ich halt mit den allen nochmal intensiver reden und so weiter. Also da ist dieses gefühlte Problem nicht so intensiv da, ja, muss man sagen. Was können Sie davon lernen? Ich sage mal, familiengeführte Unternehmen sind sehr stark eben auch geprägt durch die Familie. Mhm. Und wenn es dann mal zu einem Übergang kommt, dass dann sozusagen die nächste Generation von Managern das übernimmt, dann geht es darum, wieder identitätsstiftend zu wirken. Und das ist, denke ich, auch eine Sache, die wir sehr stark berücksichtigen. In den Karten sieht man auch in jedem einzelnen Beispiel. Ja. Wir sagen immer, deine Identität ist deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mhm. Und das ist eine Sache, die wir gerade bei kleinen Kunden großartig leisten können, dass man die Leute nochmal daran erinnert, wow, warum sind wir eigentlich so stark, wie wir sind? Warum sind wir dieser Hidden Champion geworden? Was war vielleicht auch das Geheimnis, die DNA des Erfolges unserer Gründerfamilie und wie können wir das in die Zukunft tragen? Und eins der schönsten Beispiele, das leider nicht in dem Buch erscheinen durfte, aus Gründen, es war das erste Big Picture, das wir gemacht haben.
Okay.
Und das war für Condé Nast. Und Condé Nast hat damals gesagt, Robert, das ist so krass, ob ich jetzt hier in München, in New York, in London, in St. Petersburg, in Südafrika, hier in unseren Verlag reinkomme. Die Menschen ticken so ähnlich. Das ist so ein, man fühlt sich sofort so verbunden und wir haben es nie aufgeschrieben. Es gab nie irgendwie diese Grundsatz von Werten oder die Attitude, wie es dann am Schluss hieß, und könnt ihr uns da helfen, das mal herauszufinden? Und das war ein unglaublich tolles Projekt mit Recherchen in den Archiven und Briefe durchlesen, die Underwoods, es fällt mir der Name nicht ein, aber die Gründerfamilie, also der Condé Nast natürlich selbst und dann Newmans heißen die, genau, die haben das übernommen. Naja, und irgendwann waren die Ergebnisse da. Irgendwann hatten wir dann auch sozusagen die Sätze formuliert und rausgearbeitet. Mhm. Und Condé Nast, die Vogue AD, also ein Verlag, der von Bildkraft lebt. Und dann haben wir damals gesagt, es wäre einfach zu banalisieren, jetzt den 5 Sätze da an der PowerPoint zu präsentieren. Und der New Yorker ist auch von Condé Nast und die haben ja immer Illustrationen auf der Titelseite. Ja. Und das war die ursprüngliche Idee. Da kommen wir, nehmen jetzt diesen Stil und malen das auf. Mhm. Und jetzt schließe ich mal den Bogen, ja, DNA, Blick in die Vergangenheit. Was hat Condé Nast erfolgreich gemacht? Was war das Erfolgsgeheimnis? Die haben sich keine neuen Titel komplett stretch ausgedacht, sondern die Vogue als Beispiel war ursprünglich eine Postwurfsendung für die Damen von der Gesellschaft in New York, wo die sich gegenseitig informiert haben, wo ist der nächste Salon, ja, wo wir uns treffen. Und dann hat das der Condé Nast eben gesehen und hat gesagt, aus dieser Wurfsendung mache ich ein Magazin. Und das war dann
Darauf bauen wir auf.
Da bauen wir auf. AD war eine Fachzeitschrift für Architektur. Und dann hat er das genommen und hat gesagt, jetzt zeigen wir nicht nur die tolle Architektur der Häuser, sondern porträtieren mal die Menschen, die da drinnen wohnen. Das war die Geburtsstunde der Personal Story. Also da ist das entstanden.
Die Home Story
entstanden als Genre. Mhm. Und wenn ich das weiß, dann mache ich vielleicht kein wildes Brainstorming mit Beratern, überlege mir, welches neue Magazin machen wir, sondern ich schaue mal am Markt mal an, was sind denn eigentlich kleine, hochqualitative, außergewöhnliche Titel, die wir jetzt mit unserem Know-how groß machen können.
Schön.
Und diese Innovationspfade findet man eigentlich bei jedem unserer Kunden. Und das macht großen Spaß, das rauszuarbeiten.
Ja, absolut. Und du hast jetzt einen schönen Punkt angesprochen, die Illustration. Jetzt freut mich, dass ich jetzt auch mal gelernt habe, wo das herkommt. Also das ist ja wirklich großartig. Und diese, ich nenne das jetzt mal opulenten Illustrationen, die sind ja nicht nur wirklich ein Highlight des Buches, sondern auch wirklich ein inkrementeller Bestandteil dieses ganzen Ansatzes.
Ja. Ne?
Sehr bildhaft zu erklären. Wie arbeitet ihr dann mit den, ich sag mal, sind das Designer, sind das Künstler, wie arbeitet ihr da zusammen, dass das kann ja auch mal schwierig sein, ne, sowas zu übersetzen und zu viel Freiheit ist dann halt auch nicht und Kreativität ist dann manchmal auch nicht gut, ne, da nah dran zu sein an den Geschichten. Wie bewerkstelligt ihr das?
Also das Bild selbst, also die Metapher sozusagen, ob es jetzt die Bergwanderung ist oder die Autorallye oder der Hafen, funktioniert eigentlich wie bei den Wimmelbildern, dass man sagt, bei den kleinen Kindern lernt man oder bringt man den Kindern bei, wie funktioniert ein Zoo, wie funktioniert ein Hafen, wie funktioniert ein Marktplatz. Und bei den Erwachsenen wissen wir das natürlich. Und weil wir das wissen, docken wir dann sozusagen in diese verschiedenen typischen Funktionen einer Autorallye, der Motor wird gebaut, das Auto, man fährt gegen Wettbewerber, es gibt einen Pitstop. Mhm. In diese ganzen Eckpunkte bauen wir dann die strategischen Botschaften ein und Inhalte vor allem auch, die es dann gilt zu vermitteln. Und in den Interviews fragen wir immer ganz konkret, wenn dann gesagt wird, woran würdest du Erfolg erkennen, kommt als Antwort, wir werden das kundenorientierteste Unternehmen am Markt, ganz klar und super digitalisiert. Mhm. Und dann sagen wir, okay, gib uns mal ein ganz konkretes Beispiel, woran würde denn ein Kunde diese Orientierung erkennen und die viel besser ist zu dem Zeitpunkt als beim Wettbewerb. Und dann fangen die Menschen an, Beispiele zu nennen und nutzen dabei Bildsprache. Und jedes Unternehmen bis jetzt hat eine dominante Bildsprache. Mhm. Und da sage ich immer meinen Leuten, ihr müsst hier so unkreativ wie möglich sein. Achtet auf die Worte. Welche Metaphern werden häufig benutzt? Und dann siedeln wir in dem Kontext in einem gelernten Bild das Ganze an. Und die Übersetzung liest sich wie ein Drehbuch. Also das sind 28 bis 40 Seiten Text. Und da ist alles von uns vorgegeben. Da steht dann nicht nur dran, Menschen sitzen an einem Tisch, sondern der eine hält eine Gabel, die ist dreimal länger als die Gabel des anderen. In der Mitte ist ein Topf. In dem Topf sieht man Folgendes. Und das wird wirklich detailliert vorgegeben. Mhm. Und da haben wir natürlich über die Jahre jetzt auch, Jahrzehnte, Profis, die da auch in Co-Work, also es sind mehrere Leute, die gemeinsam an so einem Bild arbeiten, über Wochen.
Mhm.
Und genau, und so ist es. Also da ist null gestalterische Freiheit, aber das wird auch das wird auch positiv zurückgegeben, weil es häufig die Illustratoren sagen,
ist dann zu fluffig, ne? So.
Macht mal irgendwas, sagt der Kunde, dann gefällt es nicht. Und wir sagen halt sehr, sehr detailliert, wie es sein muss. Und dafür ist aber auch wirklich jede Szene aufgeladen zu 100% mit Inhalten aus der Strategie des Unternehmens. Mhm,
genau, ich erinnere mich an die Spezi-Flasche, die wir gerade hatten
in
einem Case.
Genau.
Das ist sehr schön. Ja, schauen wir doch noch mal ein bisschen in die Zukunft. Ist jetzt nicht dein erstes Buch, ne? Gibt noch ein paar mehr, packen wir auch natürlich in die Shownotes rein. Aber ist ja jetzt auch ein gewaltiger Titel, ne? Das große Buch der Strategie. Ich sag mal, auch übersetzt das große Buch, weil es natürlich auch großformatige Themen sind, die auch, die auch den Platz brauchen. Aber was jetzt auch vielleicht auch in unserer Zusammenarbeit, wo geht das noch hin? Also nicht, was schreibst du morgen noch für ein Buch? Also ich glaube, da fallen uns beiden ganz viele Themen ein und im Zweifel hast du da noch was in petto, was du uns erzählen kannst. Aber wo geht's in der Strategiearbeit hin, in den Strategiegeschichten, die wir in Unternehmen weiter erzählen müssen, in einer Welt, in der es ja eigentlich immer nur noch digitaler wird?
Mhm.
Und ihr arbeitet auch sehr digital, auch wie wir. Aber welche Rolle bekommen diese Geschichten morgen, übermorgen, in 5 Jahren? Was glaubst du?
Also, was ich wahnsinnig spannend finde, wenn ich jetzt mal vergleiche, die Zeit, als wir angefangen haben, Strategie zu aktivieren, da war die Strategie einer Siemens, einer Allianz, einer E.ON, einer Vodafone komplett anders. Mhm. Da haben wir über ganz andere Themen gesprochen. Mhm. Und was wir beobachten, die Themen nähern sich krass an. Ja? Mhm. Also wir haben jetzt eigentlich in jeder Strategie diesen Digitalisierung, Innovationsbeschleunigung, Kundenorientierung.
Bester Arbeitgeber.
Bester Arbeitgeber, ja. Also all diese Themen kommen überall. Mhm. Nachhaltigkeit, ja. Mhm. All das, also das merkt man schon mal, das wächst zusammen. Mhm. Aber es geht natürlich nicht darum, eine generische Geschichte über 5 Themen zu erzählen, genau. die vielleicht auch alle erzählen. Ja. Die Themen haben nämlich auch eine Riesengefahr. Mhm. Sie scheinen so offensichtlich. Sie scheinen so selbsterklärend. Ja, Nachhaltigkeit, weiß ich, was das bedeutet. Ja, aber was heißt es denn ganz in diesem Kontext dieser Bank mit neuen ESG-Vorgaben und Basel III? Ja, also das sind so die Themen. Und auf das Niveau muss man kommen, dass man das wirklich versteht. Und Einstein hat es auf den Punkt gebracht: Wenn du es noch nicht einfach genug erklären kannst, hast du es noch nicht gut genug verstanden. Und das war übrigens auch der Gedanke bei dem Buch, ja, also Big Picture braucht ein großes Buch, das dann tatsächlich der Titel, das große Buch der Strategie, also da habe ich sehr viele Abende grinsend im Bett gelegen, ja, und hab mich gefreut, ja, weil ich gedacht habe, mein Gott, wie konnte es sein, dass in dieser Welt mit tausenden Büchern über Strategie das große Buch der Strategie noch zu haben war. Mhm. Das war super, ja, und es wird dem Format gerecht und es ist auch tatsächlich... Im Vorwort löse ich es dann auch auf. Mhm. Das heißt, das große Buch der Strategie nicht, weil es das größte Buch ist, das jemals über Strategie geschrieben wurde, sondern weil es eben haptisch sehr groß ist. Und ich hoffe auch unterhaltsam. Es sollte jetzt keine Theoriewerk werden, was der Strategie natürlich total auch gerecht werden würde, ja, sondern es sollte eine lebende genug, Geschichte, ne? Sein, genau. Ja, wo man sich inspirieren lassen kann und auch so ein bisschen aus den Zeilen, zwischen den Zeilen merkt, Menschen, die da durchgegangen sind, die das geschafft haben, die denken über ähnliche Dinge nach, über die ich gerade nachdenke. Die sind von ähnlichen Dingen gefordert, gechallenged, die mich auch gerade fordern. Und die zeigen ein paar Lösungen auf. Und das ist doch vielleicht das Schönste, was man machen kann, inspirieren.
Absolut, absolut. Tut das Buch definitiv, tust du mit dem Buch. Also von daher vielen Dank an dich und dein Team für dieses großartige Werk. Und zum Abschluss, wir haben ja immer diesen kleinen Ratschlag. Und den würde ich dir jetzt nochmal gerne entlocken. Jetzt habe ich vielleicht die Podcast-Folge hier gehört oder gesehen. Wir sind ja heute auch hier mal das erste Mal in München in einem wirklich großartigen Studio, wenn ich das nochmal sagen darf. Und vielen Dank an die Kollegen, die das möglich machen. Aber jetzt habe ich das gehört und gelernt und würde auch jetzt gerne eine echte Geschichte meiner Strategie erzählen. Was ist der erste Schritt? Was muss ich als allererstes tun?
Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, sich zu überlegen, in welchem Kontext findet diese Geschichte statt? Geschichte heißt immer Kontextualisierung. Mhm. Unser großes Vorbild, die wir auch gut kennen, Vorwort geschrieben für unser letztes Buch, Playbook Strategieaktivierung, Barbara Kellermann, die sagt, die hat einen Lehrstuhl für Strategie, für Leadership in Harvard. Und die Barbara hat eben gesagt oder sagt immer, Führung bedeutet Kontext und Followership. Mhm. Und wenn du anfängst, eine Geschichte zu erzählen, brauchst du den Kontext. Du musst zeigen, dieser Schritt ist nicht nur entstanden, weil ich jetzt als Vorstand den Job habe, halt Strategien zu entwickeln, sondern da passiert was da draußen in der Welt. Und dieses Passieren, das sollte erzählt werden aus der Wahrnehmung aller Mitarbeitenden, dass die Leute einfach merken, ja, stimmt. Also eine der schönsten und tollsten Geschichten, und das war leider nicht unser Kunde, aber man sieht, man kann es auch ohne uns wahnsinnig gut machen. Rügenwalder Mühle, der hat sich vor seine Führungskräfte hingestellt, alles Metzger, ja, Marktführer, die besten Würste, die man sich vorstellen kann, und hat als erstmal eine Frage gestellt und gesagt, wer von euch geht denn zum Stammtisch? Ja, und dann haben die sich ganz viele gemeldet. Mhm. Ja. Und dann hat er als nächstes gesagt, und wie viel von euch unterhalten sich bei dem Stammtisch ab und zu mal über Ernährungsfragen? Und dann haben sich wieder einige gemeldet. Und dann hat er gesagt, und wie viel haben sich über Ernährungsfragen noch vor 5 Jahren unterhalten? Niemand. Und auf einmal war allen klar, wow, wenn jetzt schon die Metzger an ihren Stammtischen über Ernährung fragen und vegane Ernährung und so weiter. Mhm. Und dann hat er so ein Tuch enthüllt und gezeigt die ganzen veganen Geschichten, die es am Markt gab zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und hat gesagt, schaut mal, das ist eine Riesenchance. Und ihr wisst ganz genau, wie man eine Wurst zum meistverkauften Wurst in Deutschland macht und wie die gewürzt sein muss und so. Und was, wenn wir das hier mal probieren, das können wir viel besser. Und heute sind die Marktführer in dem Bereich. Ja? Also die haben gerade sogar schon Sparten von konventionellem Fleisch eingestellt, weil es sich nicht mehr so gut gerechnet hat, wie das mit der veganen Sache. Und das ist die nächste Sache. Es muss eine Geschichte sein, die etwas über die Menschen im Unternehmen erzählt, die etwas über das erzählt, was sie leisten, wo ihre Stärken liegen. Und es sollte nicht in erster Linie eine Geschichte sein, die dir sagt, Mensch, Christian, wie musst du dich eigentlich verändern, damit du irgendwann mal wertvoll wirst für die Zukunft unseres Unternehmens, sondern eine Geschichte, die sagt, Mensch, wo liegen denn eigentlich unsere Stärken? Was können wir richtig gut? Wo können wir in der Kombination mit unserem Wissen, mit unseren Stärken, unserer Kompetenz Dinge tun, die kein anderer da draußen kann? Und wie können wir das nutzen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen? Und das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig. Geschichten gehen über Menschen und Emotionen und dann in dieses Gewebe sozusagen die strategischen Inhalte reinbringen, sodass man sie gut versteht. Das ist der Job.
Dann läuft's. Wunderbar. Robert, du hast es schön gesagt, zu wissen, was wir besser und anders machen können als unsere Wettbewerber und da so zu erzählen, dass es nicht nur alle glauben, sondern alle auch sozusagen den Weg mitgehen. Von daher vielen, vielen Dank, viel Erfolg mit deinem Buch und schön, dass du heute hier warst.
Vielen herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht, Christian.
So, wieder eine Folge Hoffnung ist keine Strategie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was mitgenommen für eure tägliche strategische Arbeit. Damit wir das hier weiter so betreiben können und damit vielleicht auch noch mehr von unseren Geschichten, von unseren Strategiegeschichten und Impulsen erfahren, würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen. Und zwar für unseren Podcast direkt auf eurem Handy bei Apple Podcast. Super, könnt ihr 5 Sterne bewerten natürlich und auch kommentieren. Und das Ganze natürlich auch bei Spotify. Idealerweise, wir haben noch einen YouTube-Channel für alle, die uns noch nicht zuschauen. Den könnt ihr natürlich, Hoffnung ist keine Strategie, abonnieren und auch hier natürlich ein Gefällt mir dalassen. Und für alle User unserer Software, dem digitalen Strategy Frame, da würden wir uns ganz besonders freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unsere Software und die Arbeit mit dem Strategy Frame auf OMR Reviews einfach zu kommentieren und uns eure Meinung dazulassen. Von daher vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hoffnung ist keine Strategie.